Direkt aus Europa, Nummer 328, Seite B.
Deutschlandradio Kultur.
Weiterhin recht kühl, mit Höchstwerten zwischen 8 Grad am Alpenrand und 12 bis 16 Grad im übrigen Deutschland.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Die Oder war lange Zeit ein Symbol der Teilung. Das Potsdamer Abkommen legte die Oder-Neiße-Linie als Grenze zwischen Polen und Deutschland fest. Zu DDR-Zeiten war Polen zwar offiziell ein sozialistisches Bruderland, aber erst seit 1990 kann die Oder wieder die Menschen an beiden Ufern miteinander verbinden. Die Städte entdecken ihren Fluss, wenden sich ihm wieder zu. Claudia van Laak war auf und an der brandenburgisch-polnischen Oder unterwegs.
Es ist ein regnerischer Frühjahrsmorgen. Nebel liegt über der Oder, ein Storchenpaar fliegt vorbei. Wie jeden Tag um 8 Uhr morgens steht Martin Schiek auf dem Balkon des Junkerhauses in Frankfurt-Oder und zückt seinen Fotoapparat.
Na, ich mache wieder mal ein Foto von der Oder. Ich habe das seit ein paar Jahren gemacht. Flüsse leben ja und Flüsse sehen immer anders aus, jahreszeitlich bedingt oder vom Licht her oder vom Wasserstand.
Seit 6 Jahren nun macht Martin Schiek jeden Morgen zur gleichen Zeit ein Foto von der Oder. Bei Hoch- oder Niedrigwasser, wenn Eisschollen auf dem Wasser treiben oder wenn sommerlicher Dunst und Mückenschwärme über dem Fluss liegen. Martin Schieks Arbeitsplatz, das Junkerhaus, ist eines der wenigen Renaissance-Gebäude von Frankfurt-Oder. Es beherbergt das Stadtmuseum. Der 52-jährige Historiker Schiek ist stellvertretender Leiter.
Je älter man wird, man kriegt eine andere Beziehung auch zur Natur. Vorher war es, ja Gott, Frankfurt und die Oder, die gehören zusammen, schon vom Namen her. Aber man nimmt es einfach nicht wahr. Aber es kommt dann irgendwo der Punkt, wo man es doch deutlicher wahrnimmt. Ja, diese Entwicklung habe ich zumindest bei mir gemerkt.
Vom Balkon aus geht der Blick auf die blaue, stählerne Grenzbrücke, die Frankfurt mit seiner polnischen Nachbarstadt Swubice, der früheren Frankfurter Dammvorstadt, verbindet. An der Bootsanlegestelle liegt die MS Fürstenberg, das einzige deutsche Ausflugsschiff, das im Moment regelmäßig die Oder befährt. Die MS Fürstenberg unterwegs auf Kaffeefahrt, flussabwärts Richtung Lebus. Wenn das polnische Swubice mit der deutschen Werbung für Hörgeräte, Zigaretten und Nachtclubs, den grauen fünfstöckigen Plattenbauten und der monumentalen neuen katholischen Kirche vorbeigezogen ist, kann sich das Auge ausruhen. Grün in allen Schattierungen, urwüchsige Auenwälder, Weiden und Erlen mit freigespülten Wurzeln, im Wasser liegen umgestürzte Bäume. Am polnischen Ufer eine Schwanenkolonie, am deutschen ein Angler. Wildenten, Gänse. Am Himmel zieht der Milan seine Kreise. An der Oder gibt es weder mittelalterliche Burgruinen, noch steile Felspanoramen, noch Weinberge. Einige finden das langweilig, die Besitzer der MS Fürstenberg nicht.
Wer sagt, die Oder sei langweilig, der ist weder naturverbunden noch liebt die Natur.
Nicht wie der Rhein, der da zugebaut ist oder sonst, aber der Rhein ist begradigt. Also das ist wirklich nichts, nicht meine Welt. Hier weiß ich, da ist links ein Baum, da sitzt ein Angler und der grüßt. Ich habe das Patent bis nach Breslau und bis nach Stettin. Ich kenne die Oder wie meine Westentasche.
Rita und Wolfgang Herzog haben vor 10 Jahren die MS Fürstenberg gekauft. Sie kümmert sich unten um Unterhaltung und Bewirtung der Gäste. Er steht oben auf der Brücke am Steuerrad. Die MS Fürstenberg bleibt das einzige Schiff auf der Oder an diesem Tag. Zu DDR-Zeiten war das anders. Der Motor tuckert gleichmäßig vor sich hin, es riecht nach verbranntem Diesel. Nach der Flussbiegung kommen auf deutscher Seite die Oderhänge bei Lebus in den Blick. Im Frühjahr leuchten sie gelb, es blühen die Adonisröschen. Später blau, dann ist die Zeit der Flachsblüte. Kapitän Herzog funkt die Schleuse in Eisenhüttenstadt an. Ein kleiner Plausch, um sich die Langeweile zu vertreiben.
MS Fürstenberg, Eisenhüttenstadt-Schleuse, Tachchen.
Grüß dich, wie geht's euch? Langeweile, wa?
Naja, ich hab grad was zum Schleusen. Wollt ihr auch wieder?
Ich bin noch weit weg, ich bin in Polen. Gut, dann wünsche ich dir was. Ein schönes Wochenende.
Nur eine Zugstunde östlich von Berlin gilt es, einen Fluss zu entdecken, der bislang den wenigsten als europäischer Strom bekannt ist. Im mährischen Odergebirge bei Kozlava entspringt er, ist 580 Kilometer lang ein polnischer Fluss, markiert auf 162 Kilometern die deutsch-polnische Grenze, bevor er, wieder als polnischer Fluss, ins Stettiner Haff mündet. Es ist vor allem Elżbieta Marszałek zu verdanken, dass die Oder in den letzten Jahren stärker in das Bewusstsein ihrer polnischen Anrainer gerückt ist. Die Oder war für uns jahrzehntelang etwas Trennendes, eine Barriere, ein Bollwerk, obwohl die DDR und Polen offiziell sozialistische Bruderländer waren, sagt Direktorin der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus in Szczecin, dem früheren Stettin.
Rzeka Odra była rzeką graniczną, odizolowaną od jednego państwa i drugiego.
Die Oder war ein Grenzfluss und aufgrund der Grenzsituation war es den Leuten nicht gegeben, sich zur Oder hinzuwenden. Im Gegenteil, es war verboten und dadurch ist ein Prozess in Gang gekommen, in dessen Folge sich die Menschen von der Oder abgewandt haben. Elżbieta Marszałek hatte die Idee, die vergessene Tradition der Holzflöße wiederzubeleben. Zwei Wochen lang jeden Sommer treibt nun das von ihr organisierte Oderfluss den Strom hinunter. Junge Leute aus Polen und Deutschland beteiligen sich an der Aktion, leben gemeinsam auf dem Floß, steuern abwechselnd das östliche und westliche Flussufer an, werden von den Lokalpolitikern empfangen, organisieren Kulturveranstaltungen, lassen sich von örtlichen Kanus, Dampfschiffen und Fischerbooten ein Stückchen begleiten. Und unser Fluss ist magnetisch, zieht die Leute an. Sie sehen diese Flotte und merken, dass diese alte Tradition wiederbelebt wird. Mit dem Fluss haben wir die Anwohner darauf hingewiesen, dass die Oder durch ihre Städte fließt, dass sie das Herz der Region ist und dass der Fluss auch das Leben bringt. Mittlerweile haben sich deutsche und polnische Oderliebhaber verbündet, arbeiten gemeinsam an der Vision einer europäischen Oder. Karl Schlögl ist einer von ihnen, Professor für osteuropäische Geschichte an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder. Unermüdlich schwärmt er von den Chancen durch den Fall des Eisernen Vorhangs und den Beitritt Polens zur Europäischen Union.
Das Wegfallen dieser Barriere, dieses Barrierencharakters ist eine ungeheure, da werden einfach Tore geöffnet, ja. Es werden Brücken wiedergebaut, ja, wiederhergestellt. Also das ganze Land an der Oder wird mobiler, durchsichtiger. Es wird in ihrem Zauber auch sichtbar. Die meisten Leute, also haben dort ja noch entweder noch gar nicht zur Kenntnis genommen, dass also Polen eine Stunde entfernt ist, und sie ahnen nichts von der Schönheit dieses Flusses.
Karl Schlögl hat einen Traum. Seine Universität, die Viadrina, auf Deutsch die an der Oder gelegene, möge ein Schiff kaufen. Als Lern- und Studienraum besser als jeder Hörsaal, meint der Historiker.
Es ist ein ernster Vorschlag, wenn man ein solches Schiff hat, in welcher Weise auch immer. Ja, man könnte von hier aus systematisch diesen kulturellen, geschichtlichen Raum erschließen. Ja, etwas Wunderbares kann man sich gar nicht vorstellen.
Uwe Rada stimmt zu. Der Journalist hat sich auch in die Oder verliebt. 860 Kilometer lang war er an ihrer Seite. Mit dem Fahrrad ist er von der Oderquelle in Tschechien über Wroclaw, Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Schwedt, Tschechien bis an die Ostsee gefahren und hat ein Buch darüber geschrieben. Lebenslauf eines Flusses, die Oder. Bei seiner Reise hat Uwe Rada überall eine Hinwendung zum Fluss festgestellt.
Es gibt unglaublich viele Initiativen, die sich mit der Geschichte des Flusses beschäftigen und auch mit der Frage, welche Oder wollen wir, die sich mit touristischen Konzepten beschäftigen. Und so gerät also nach und nach, setzt sich die Oder-Karte wieder etwas zusammen und wir kriegen den gesamten Fluss in seinem Lauf ins Blickfeld.
Die Städte wenden dem Fluss wieder ihr Gesicht zu. Es entstehen Promenaden, Yachthäfen, Schiffsgaststätten. Das Radwegenetz östlich und westlich des Flusses wird Jahr für Jahr besser, wenn auch die deutschen Reiseführer die polnische Seite des Flusses oft vergessen.
Die Oderquelle gilt es noch zu entdecken. Aber das gilt für den ganzen Fluss. Man kann an diesem Fluss, an diesem Flusslauf sehr viel entdecken. Es ist noch nicht alles breit getrampelt touristisch wie an Rhein oder Donau. Und das macht es natürlich auch ein bisschen spannend.
Die größte Entdeckung am deutsch-polnischen Abschnitt der Oder ist Kostrzyn, das frühere Küstrin, eine ehemalige Militärstadt am Zusammenfluss von Oder und Warthe. Die Wasser grau und schwer und Wolken drüber her und über den Mauern liegt es wie Trauern, schreibt Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg über Küstrin. Kronprinz Friedrich, der spätere alte Fritz, wurde 1730 auf der Festung Küstrin gefangen gehalten und musste dort der Enthauptung seines Freundes Katte zusehen.
Das ist hier also der Eckturm. Katja soll ihn zugerufen haben, für dich, mein König, sterbe ich gerne. Oder mein Freund, sterbe ich gerne. Und in den 30er Jahren, so 35, 36, wurde in diesem Turm bei Renovierungsarbeiten ein zugemauerter Raum gefunden. Das wird wahrscheinlich das Zimmer gewesen sein von Friedrich. Das hat er dann zumauern lassen, um das seine Vergangenheit in der Beziehung hinter sich zu lassen.
Karl-Heinz Henschel steht dort, wo sich früher die Festung Küstrin befand, nur wenige Meter vom Oderufer entfernt. Die Altstadt wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs vollkommen zerstört und fiel in einen Dornröschenschlaf. Das heutige polnische Koszczin wurde an anderer Stelle errichtet, etwa 2 Kilometer von der ursprünglichen Altstadt entfernt. Wer heute die von Gras und Sträuchern überwucherte, von Fledermäusen bewohnte Ruinenstadt besuchen will, muss zunächst an einem Warnschild vorbei. Auf Deutsch und Polnisch ist zu lesen: Die Küstriner Altstadt ist ein ungesichertes Ruinengelände. Wir bitten darum, sich nur auf ausgewiesenen Wegen zu bewegen.
Das ist hier die Schulstraße. Da stehen auch die ersten, war das Gymnasium. Dann kam die Volksschule Altstadt und hinten am Ende die Mädchenmittelschule. Wenn ich hier mit einer Delegation reingehen, kann ich Ihnen sagen, also das ist hier die kurze Dammstraße, hier fuhr früher die Straßenbahn rein.
Karl-Heinz Henschel ist hier geboren und zur Schule gegangen. Seine Kindheit verbrachte der heute 80-Jährige östlich der Oder. 1939 zog er mit seinen Eltern auf die westliche Seite des Flusses. Fremde sehen nur aufgerissenes Straßenpflaster, angedeutete Häusergrundrisse, einzelne Treppenstufen, Kellergewölbe, morsche Mauerreste. Kein einziges Schild weist auf die historisch bedeutsamen Gebäude hin. In den Erinnerungen Karl-Heinz Henschels wird die prächtige Altstadt wieder lebendig. Der Rentner zeigt auf einen mit Gras überwachsenen Schutthaufen und sagt: Das war das Gefängnis. Hier saß Turnvater Jahn.
Weil er seinerzeit damals die deutsche Turnbewegung modernisiert hat, aus der starren preußischen raus in die Bewegung, fließende Bewegung. Und damit war er revolutionär. Und Revolutionäre wurden erstmal eingesperrt.
Nach 1945 wurde das historisch bedeutende Küstrin zu einem weißen Fleck auf der Landkarte. Das Gelände auf dem Gebiet der DDR westlich der Oder okkupierte die Rote Armee. Der Grenzübergang war nur für Militärs zugänglich. Die Verbindungen zwischen dem jetzt polnischen Koszczin und dem deutschen Küstrin-Kiez wurden fast vollständig gekappt. Der Dornröschenschlaf endete 1992 mit der Eröffnung des Grenzübergangs zwischen Deutschland und Polen. Jetzt sind Bauarbeiter dabei, die Fundamente der kriegszerstörten Altstadt freizulegen, zu beseitigen und das Gelände für eine neue Bebauung vorzubereiten. Karl-Heinz Henschel schüttelt den Kopf. Ginge es nach ihm, würde alles so bleiben, wie es ist.
Hier würde ich mir wünschen, ein Naturdenkmal gegen den Krieg. Denn Küstrin war ja eine Stadt, die zu 98% zerstört war.
Im Rathaus von Koszczin hält man nichts von einem Freilichtmuseum, von einem Naturdenkmal gegen den Krieg. Stadtsprecher Richard Skauber:
Es gibt einen Flächennutzungsplan und der Wiederaufbau der Altstadt ist geplant natürlich und beabsichtigt. Es gibt bestimmte Hindernisse oder Auflagen von Denkmalschutz. Zum Beispiel das Straßennetz soll behalten werden, das Schloss, das Rathaus oder die Kirche sollen wieder aufgebaut werden.
Gut seien die Beziehungen zur anderen deutschen Seite der Oder, meint Stadtsprecher Skauber. Von einer gemeinsamen Region, einem gemeinsamen Oderbewusstsein zu sprechen, hätte allerdings für verfrüht.
Diesen Bewusstsein gibt es noch nicht. Wir haben mehrere Jahre getrennt gelebt. Die Grenze war vorhanden, der Fluss hat uns getrennt. Die Grenze war zu natürlich. Ein Teil der Sowjetunion lag noch zwischen Polen und der DDR. Damals kaum Kontakte und deswegen, wir haben Probleme, uns selbst zu identifizieren hier als Lebuserland und als eine Gemeinschaft oder Bruch Lebuserland, das empfinde ich noch zu früh.
Küstrin, Koszczin ist ein Geheimtipp. Noch. Jedes Jahr kommen mehr Touristen an die Oder, nutzen den neu ausgebauten Oder-Neiße-Radweg, genießen die Natur.
Störche haben wir gesehen, zwei Kraniche haben wir gesehen, richtig schöne Kraniche, bunte, toll.
Was wirklich fantastisch ist, man fährt ja stundenlang durch Gegenden, wo man ja kein Dorf findet, mal eine schöne, nette Gaststätte und das ist ja genau toll. Aber ansonsten ist das eine ganz ruhige, belassene Landschaft und das fasziniert.
Wer Natur haben will, der geht hierher und guckt sich das an. Und hier können sie stundenlang sitzen in der Sonne und können also mit dem Fernglas die Tiere beobachten. Ganz toll.
Leben an der Oder, das war ein Länderreport von Claudia van Laak.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Sandra Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Der Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen, 7.50 Uhr ist es. In den 70er und 80er Jahren stand der Single für das Ideal der Selbstverwirklichung, aber das war einmal. Heute bläst den Singles ein immer rauerer Wind entgegen. Thema unserer Reportage heute am Internationalen Tag der Familie. Sandra Pfister.
21 Uhr im Waschsalon Eco Express in der Kölner Südstadt. Oliver, Mitte 30, gut aussehend, sitzt vor seiner Feinwäsche. In der Trommel rotieren die Hemden. Seine Freundin wollte Kinder, aber sie konnten sich noch nicht einmal auf eine Stadt zum Wohnen einigen. Jetzt lernt Oliver nur noch Kolleginnen kennen oder Waschsalon-Sitznachbarinnen. Ins Mikrofon will Oliver all das nicht sagen. Es ist ihm peinlich.
In dieser Gesellschaft, wo das Wir sozusagen ein Stückchen größer wieder geschrieben wird, gerät der Single in ein anderes Licht. Ohne dass sich am Leben der Single Wesentliches verändert hätte.
Stefan Radil ist Soziologieprofessor an der Universität Mainz und gilt als Deutschlands bekanntester Single-Forscher. Singles waren mal die Rebellen, sagt er. In den 70er und 80er Jahren stand der Single für das Ideal der Selbstverwirklichung. Das Modell hat sich durchgesetzt. 38% aller Haushalte in Deutschland werden mittlerweile von einer Person geführt. Dazu zählen allerdings auch Paare mit getrennten Wohnungen. Dennoch scheinen die Zeiten schwerer zu werden für Singles. Alle Welt redet über Familienpolitik, über den demografischen Wandel.
Also ich persönlich werde, glaube ich, nicht so sehr als Single wahrgenommen, sondern als eine, die noch keinen gefunden hat. Aber nicht eine, die zwangsläufig länger Single sein wird.
Charlotte sieht gut aus. Sehr gut sogar. Schwarze, mittellange Haare, groß, gute Figur, große Augen. Sie legt Wert darauf, dass Single-Sein bei ihr nur eine Phase sei. Allerdings eine Phase, die schon ein Jahr andauert. Gerade ist Charlotte 30 geworden und damit noch am Beginn der Lebensphase, in der die Singles überhaupt erst entstehen. Denn vorher leben Menschen zwar alleine, aber dann gelten sie als Solo, nicht als Single.
Gemeint ist eigentlich, Single ist derjenige, der, ich will mal sagen, im besten Familienlebensalter oder im besten Beziehungslebensalter alleine lebt oder eben alleine ist. Das ist eigentlich gemeint. Ein 21-jähriger Student, der alleine lebt oder ohne Partner lebt, wird kein Mensch als Single bezeichnen, üblicherweise. Und eine 78-jährige Witwe wird auch niemand als Single bezeichnen.
Single sein gilt als Großstadtphänomen. Auch Charlotte lebt in einer Großstadt, in Hamburg. In Köln ist sie nur für ein Projekt. Charlotte geht in den Waschsalon, weil sie oft umzieht und das mit möglichst wenig Handgepäck. Sie hat einen kreativen Beruf, ist Grafikdesignerin bei einem Online-Portal, aber sie würde ihrem Beruf nicht alles unterordnen. Dass sie aber ungern Kompromisse macht und Beziehungen deshalb kaum möglich sind, gesteht sie ein.
Für mich persönlich treffen die Vorwürfe zum Teil zu. Das stimmt, dass man sich nicht an jemanden binden möchte, aber nicht, dass man egoistisch ist. Also ich glaube nicht, dass ein Single sich unbedingt irgendwelche gesellschaftlichen Vorteile verschaffen will, sondern dass er auch darunter leidet unter dieser Situation.
Soziologieprofessor Stefan Radil.
Die ganz große Faszination der Selbstverwirklichung und Individualisierung ist verblasst. Und wir haben auch eine Gesellschaft, die Gemeinschaft in vielen Hinsicht wieder größer schreibt.
Wie sehr Single-Sein mittlerweile negativ belegt ist, erlebt Charlotte auch an ihren Freundinnen, die noch oder wieder allein sind.
Unter Freundinnen, die Singles sind, würde ich sagen, dass dieses Thema ständig präsent ist und ständig alles sich um dieses Thema bewegt. Und meine Freundinnen, die noch Singles sind, empfinde ich als sehr anstrengend, weil die plötzlich alles versuchen. Partnerbörsen im Internet, bei irgendwelchen Fäden sich ganz, ganz penetrant an jemanden ranschmeißen.
Paul, ein Mit-40er, hat mitgehört und mischt sich ein. Er sei schon seit Jahren nicht mehr allein, sagt er. Gott sei Dank.
Also dieses ständig auf der Suche war ein Märtyrium, weil wie jeder Mensch, der das schon mal gemacht hat, weiß, oder dem das passiert ist, weiß, wenn du suchst, findest du nicht. Und wenn ich nicht gesucht habe, habe ich dann gefunden.
Die meisten Singles geraten durchaus aus negativen Gründen ins Single-Dasein. Aus Scheidungen, weil sie beruflich ständig woanders eingesetzt sind. Viele Singles arrangieren sich einigermaßen mit diesem Zustand, aber wirklich der glückliche, überzeugte Single, der ist ohnehin relativ selten. Was Singles schon spüren, ist ein bisschen von diesem Gegenwind, der ihnen entgegenbläst. Sie spüren, dass ihr Dasein ein bisschen begründungspflichtiger geworden ist.
Alt werden will sie so nicht. Doch auf Single-Börsen nach Partnern suchen auch nicht. Noch nicht.
Solo ist nicht gleich Single. Klarstellungen in der Reportage von Sandra Pfister.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. In Birma haben neue Regenfälle die Lage in den Wirbelsturmgebieten verschärft. Viele Dörfer sollen noch immer von der Außenwelt abgeschnitten sein. Nach jüngsten offiziellen Angaben hat der Wirbelsturm mehr als 43.000 Menschen das Leben gekostet, rund 27.000 gelten noch als vermisst. 4 Tage nach dem Erdbeben in China sieht Staatspräsident Hu Jintao die Hilfsbemühungen in einer entscheidenden Phase. Inzwischen arbeiten auch ausländische Bergungsmannschaften in den betroffenen Regionen. Als erste trafen japanische Spezialisten in der Provinz Sichuan ein. Die Führung in Peking hat aber auch Hilfsangebote aus Südkorea, Singapur, Taiwan und Russland angenommen. Soweit die Meldungen.
Deutschlandfunk. Europa heute.
Am Mikrofon ist Ursula Welter. Guten Morgen. Die Welthandelsorganisation WTO hat ihren Sitz in Genf. Einst hieß das, was dort geregelt wird, GATT und drehte sich wie heute auch um Handels- und Zollfragen. Die Ukraine wird heute als 152. Land Mitglied im Club der WTO werden, noch bevor Russland es geschafft hat, in die Welthandelsorganisation aufgenommen zu werden. Für die Ukraine beginnt damit eine andere Zeitrechnung, im Großen wie im Kleinen. Clemens Hoffmann berichtet.
Sommelier Alexei berät Kunden in Kiews größtem Weinsupermarkt. Malbec oder Merlot aus Argentinien, Syrah oder Carmenere aus Chile. Mehr als 3000 Sorten stehen in den Regalen, allesamt importiert, aus Italien, Frankreich und der Neuen Welt. Die günstigsten Flaschen kosten 30 Hryvnia, umgerechnet 4 Euro. Billiger geht es momentan nicht, rechnet Inhaber Dimitri Krimski vor. Im Moment beträgt der Importzoll für Wein 2 Euro pro Liter. Egal wie hoch mein Einkaufspreis ist, das ist ein fester Betrag. Die hohen Einfuhrzölle schützen die heimische Produktion. Billige ukrainische und moldawische Weine und Sekte von oft zweifelhafter Qualität. Einfacher, aber guter Wein aus dem Ausland ist in der Ukraine immer noch unverhältnismäßig teuer. Weinliebhaber versprechen sich von dem WTO-Beitritt daher endlich niedrigere Preise und eine größere Auswahl. Die Ukraine hat zugesichert, die hohen Importzölle für Wein auf 40 Cent pro Liter zu senken. Das wäre 5-mal weniger als heute. Doch wann die Zölle sinken, weiß niemand. Das ärgert auch Weinhändler Krimski. Wir wissen nicht, ob das in einem Schritt geschieht oder in mehreren Stufen. Wir haben keine Informationen darüber. Und dann kommt es auch darauf an, ob die Weinimporteure die Zollsenkungen weitergeben. Es ist nicht sicher, ob sie die Preise senken oder alles beim Alten lassen und einfach die höheren Gewinne einstreichen. So schwerfällig die neuen Handelsregeln eingeführt werden, für die Ukraine sind sie erst der Anfang. In Sachen Annäherung an den Westen drückt Kiew mächtig aufs Tempo. Die Wunschliste steht. Als nächstes eine Freihandelszone mit der EU, bald die Aufnahme in den NATO-Aktionsplan, spätestens zur Fußball-EM 2012 die Visafreiheit und in möglichst nicht allzu ferner Zukunft der ersehnte Beitritt zur Europäischen Union. Auf zustimmende Signale hofft die Ukraine schon beim Gipfel mit der EU im September unter französischer Präsidentschaft. Dirk Schübel, stellvertretender Leiter der EU-Vertretung in der Ukraine, sieht das Land mit dem WTO-Beitritt auf einem guten Weg, dämpft aber allzu optimistische Erwartungen.
Wir möchten gern die Regeln und die Gesetze der Ukraine so weit als möglich an die Gesetze der Europäischen Union anpassen. Dass damit die Ukraine faktisch auch an die Türschwelle der EU geführt wird, ist natürlich ein guter Nebeneffekt. Aber natürlich ist eine Beitrittsperspektive eine politische Entscheidung, zu der wir die Zustimmung aller 27 gegenwärtigen Mitgliedstaaten benötigen.
Eine Antriebsfeder für Kiews Drang nach Westen ist das immer noch angespannte Verhältnis zu Russland. In jüngster Zeit hat der mächtige Nachbar wiederholt die Unabhängigkeit der Ukraine in Frage gestellt. So der Moskauer Bürgermeister Luschkow. Bei einem Besuch auf der Krim verlangte er vor wenigen Tagen, die Halbinsel, die seit 1954 zur Ukraine gehört, solle an Russland zurückgegeben werden. Für den Kiewer Politologen Valery Charly vom Unabhängigen Zentrum für wirtschaftliche und politische Studien ist klar, nur mit der NATO kann die Ukraine zu einem partnerschaftlicheren Verhältnis mit Russland kommen. Ich glaube fest daran, wenn die Ukraine erst einmal in der NATO ist, wird dies das Verhältnis zu Russland auf eine ganz neue Grundlage stellen. Ohne emotionale Ausbrüche, ganz pragmatisch. Es wird ein klares Signal sein, dass die postsowjetische Periode vorbei ist und wir in eine neue Phase eintreten. Das allerdings ist Zukunftsmusik. Denn anders als der WTO-Beitritt ist eine Aufnahme in die NATO noch keine ausgemachte Sache. Zuletzt wurde dieses Vorhaben beim Gipfel in Bukarest durch Einsprüche aus Berlin und Paris ausgebremst. Wenn die Ukraine eines Tages auf ihrem Weg nach Westen Erfolg habe, glaubt jedoch der Politologe Charly, könne sie sogar ein Modell für ein pluralistischeres Russland werden. Auch wenn nicht absehbar ist, wie lange die Annäherung der Ukraine dauert, für Weinhändler Dmitri Krimski ist der eingeschlagene Kurs unumkehrbar.
Ukraine definitely goes towards the Europe.
Die Ukraine bewegt sich eindeutig in Richtung Europa. Das stimmt auch für die Weinkultur. Noch vor 15 Jahren war Schweden ein reines Wodka-Land. Heute ist es ganz anders. Ein anderes Beispiel ist Polen. Und ich denke, auch die Ukrainer werden langsam verstehen, dass Wein gesünder ist. Demnächst eröffnet Krimski eine moderne Weinbar in seinem Geschäft. Und er plant schon die ersten Sonderangebote für die Zeit nach den Zollsenkungen.
Heute wird die Ukraine Mitglied der WTO, aus Kiew berichtete Clemens Hoffmann.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 327. Ein evangelischer Religionslehrer hat mit seinen Schülern zusammen eine Ausstellung über das Handeln von Christen in der DDR zusammengestellt. In dieser Ausstellung geht es auch darum, wie Christen vom Staatssicherheitsdienst der DDR bespitzelt worden sind. Statt Staatssicherheitsdienst zu sagen, spricht man meist von der Stasi. Das ist die Abkürzung für Staatssicherheit. Die Stasi-Spitzel wurden als inoffizielle Mitarbeiter bezeichnet. Die EMs bekamen Decknamen, aber in den Stasi-Unterlagen, die seit 1990 auf Beschluss der Volkskammer des Parlaments der DDR aufgearbeitet werden, findet man auch ihre richtigen Namen. Von einem Stasi-IM, Herrn Singer, der immer unter dem Namen Schubert aufgetreten ist, erscheint in dieser Ausstellung auch sein wirklicher Name und dagegen hat er protestiert und gesagt, Persönlichkeitsrechte gelten für alle, auch für mich. So etwas hatte es noch nie gegeben. Viele ehemalige Stasi-IMs haben bestritten, für die Stasi gearbeitet zu haben, aber auf die Idee zu behaupten, man dürfe seinen Namen nicht nennen, war noch niemand gekommen. Jeder Mensch ist dafür, was er getan hat, verantwortlich und dieser IM Schubert, also Herr Singer, war so ein guter Stasi-Mitarbeiter, dass mehrere, die er bespitzelt hat, aufgrund seiner Informationen verhaftet worden sind. Er war kein Christ, aber im Dienst der Stasi ist er Mitglied einer Kirchengemeinde geworden und hat zu seiner Tarnung auch am Heiligen Abendmahl teilgenommen. Viele IMs haben aus politischer Überzeugung Spitzeldienste für die Stasi geleistet, aber Herr Singer hat das für viel Geld getan. Er ist im Auftrag der Stasi tief in das Privatleben derer eingedrungen, mit denen er sich in der Gemeinde angefreundet hat. Sie waren ihm gegenüber so offen, wie sie es einer staatlichen Stelle gegenüber nie gewesen wären, weder gegenüber einem Parteisekretär noch gegenüber einem staatlichen Leiter. Seine Opfer waren völlig ungeschützt. Deshalb hat der Gesetzgeber, also die Volkskammer und dann auch der Bundestag, das Parlament der Bundesrepublik, zu der ab 3. Oktober 1990 auch die Länder in der ehemaligen DDR gehörten, für eine Art Lastenausgleich zwischen Opfern und Tätern gesorgt. Zu DDR-Zeiten waren die Täter begünstigt. Sie wurden vom Staat geschützt. Diesen Schutz haben sie 1990 durch das Stasi-Unterlagengesetz verloren. Nach 1945 hatte es so ein Gesetz nicht gegeben, sodass die Opfer der Nazis das wahre Ausmaß von Verstrickung und Beteiligung vieler an dem Unrecht, das sie erlitten haben, nicht erkennen konnten, denn die Persönlichkeitsrechte der Täter, die durch kein Gesetz aufgehoben worden waren, hinderten sie daran, sich in den Akten darüber zu informieren, wer sie bespitzelt hatte und wer sie angezeigt hatte. So etwas sollte nicht noch einmal geschehen. In den Stasi-Akten erkennt man, wie die Unterdrückung der Bürger funktioniert hat und wie sie ihrer Rechte beraubt wurden. Wer Stasi-IM geworden ist, hätte sich weigern können, wenn er bereit gewesen wäre, auf manches zu verzichten. Jeder hatte die Wahl. Zu einer Diktatur kommt es nicht durch irgendwelche dunklen, unklaren Schicksalsmächte. Eine Diktatur schaffen die Täter zusammen mit den Mitläufern. Und darunter sind viele, die geheimdienstlich agieren und das Vertrauen ihrer Mitbürger ausnutzen und missbrauchen. Darauf wollte man in der Ausstellung auch hinweisen. Dabei wurden auch Namen genannt, denn wenn eine Information mit einem Namen verbunden ist, prägt sie sich intensiver ein. Ebenso wie die Politiker, die offen für die DDR gearbeitet haben, sollen auch die IMs auf das, was sie selber zu verantworten haben, angesprochen werden. Natürlich darf man ihnen nichts nachsagen, was sie nicht gemacht haben, aber wenn es um Tatsachen geht, für die sie verantwortlich sind, muss man ihnen die vorhalten dürfen und dazu gehört, dass man auch ihren Namen nennt. Darüber, dass jemand meint, er hätte das Recht dagegen zu protestieren, haben sich alle gewundert, auch die Schüler, die dabei mitgemacht haben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 327. Danke.